SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Leute mit Konstantin Schreiber. 37 Jahre alt, Journalist und Fernsehmoderator. Gerade ist sein Moschee-Report über Gebetsräume in Deutschland als Buch rausgekommen. Dazu läuft auch eine Miniserie auf Tagesschau 24. Seit Januar ist er im ARD-Aktuell-Team und regelmäßig im Ersten zu sehen. Hallo Herr Schreiber, schön, dass Sie da sind.
Ja, freut mich.
Sie sind vertraut mit der Königin der Nachrichtensendungen. Sie machen die Tagesschau. Ist da bislang alles glatt gegangen?
Das müssen Sie, glaube ich, meine Umgebung da fragen. Also ich würde sagen, ja, eigentlich schon. Also es ist sehr schnell oder erstaunlich, wie schnell sowas dann doch auch vertraut wird.
Wie viele Anzüge, wie viele Krawatten hat man da in der Garderobe?
Ich glaube, ich habe 5 Anzüge und 10 bis 15 Krawatten ungefähr.
Und Sie achten dann immer darauf, dass Sie nicht zweimal den gleichen Anzug hintereinander anhaben? Oder gibt es andere, die für Sie darauf achten?
Darauf achte ich noch selber, ja. Aber da habe ich tatsächlich ein Auge drauf, das stimmt.
Außerdem machen Sie ja jetzt noch das Nachtmagazin und Sie machen Zapp. Ja, auch neuerdings. Aber so richtig berühmt geworden sind Sie ja wirklich mit Maraba. Ankommen in Deutschland mit diesen Clips, die Sie für NTV gemacht haben. Da gab es letztes Jahr auch den Grimme-Preis. Sie haben Menschen, die hier ankommen, Deutschland erklärt. Und die Idee kam, da hatten Sie gerade
Elternzeit. Genau, wir haben uns diese ganzen Talkshows damals zum Thema Flüchtlingskrise angeschaut und fanden das ein bisschen eigenartig, dass alle irgendwas von Flüchtlingen fordern und über Flüchtlinge reden, aber keiner mal mit ihnen spricht. Also ich weiß noch, da forderte ein Politiker vom anderen, die Flüchtlinge sollen das Grundgesetz lernen, und dadurch zuckte es uns irgendwie, das, also meine Frau und mich, dass wir dachten, das kann der 10 Jahre fordern, das kriegt ja kein Flüchtling mit. Also, und so entstand die Idee, tatsächlich irgendwas zu produzieren, also eine Sendung zu machen, kurze Clips, in denen wir diese Debatten spiegeln, auch ein bisschen was von unseren Erwartungen sagen und auch das Leben in Deutschland erklären.
Und war das im Moment so, dass Sie dann auf dem Sofa gesagt haben, Darling, das war's mit der Elternzeit, ich bin dann jetzt mal wieder im Job?
Es war zum Ende der Elternzeit, sagen wir mal so. Es war insofern einigermaßen kompatibel, weil es die letzte Woche war.
Dann sind Sie zu Ihrer Chefin mit dieser Idee, ich glaube montags, oder? Und freitags liefen die Clips dann schon oder lief der erste?
Genau.
Mit welcher Resonanz?
Ja, das war einfach Wahnsinn. Also da haben wir alle überhaupt nicht mit gerechnet. Man muss ja sagen, jetzt im Moment ist es ja so, sind ja diese Videos bei Facebook und überhaupt in Social Media, die sind ja unglaublich angesagt. Also sobald ich mich da bewege, springen mir alle möglichen Videos entgegen. Das war 2015, als wir damit angefangen haben, noch anders. Da war das noch nicht so der Normalstandard, sage ich mal. Insofern war alleine die Erzählform des Videos über Social Media durchaus noch was relativ Neues und dann noch auf Arabisch für diese andere Zielgruppe. Das startet, glaube ich, schon sehr heraus, und wir hatten innerhalb kürzester Zeit 100.000 Abrufe. Das war nach damaligen Maßstäben irre. Also ich weiß noch, dass da andere darüber berichtet haben, schon 500.000 Abrufe für Mahaba. Das war verrückt, und wir haben ja auch tausende Zuschriften innerhalb kürzester Zeit bekommen. Es hat uns also sehr überwältigt und überrollt.
Welches Thema ist besonders steil gegangen?
Das waren zwei Dinge. Es war interessanterweise tatsächlich das Grundgesetz, was aber eigentlich eine sehr trockene Folge war. Also haben wir gar nicht mit gerechnet, dass das so häufig geklickt werden würde. Und das andere war die Folge mit den Haustieren, wo wir also erklärt haben, welche und warum Menschen in Deutschland sich Haustiere halten. Weil viele Flüchtlinge immer oder häufiger mir geschrieben haben, sie seien irritiert von den ganzen streunenden Hunden in Deutschland. Und denen habe ich dann gesagt, nein, das sind keine streunenden Hunde, das sind Haustiere. Und das kannten tatsächlich viele nicht.
Wie waren denn die Rückmeldungen der Flüchtlinge auf diese Clips?
Überwiegend sehr positiv, bis hin zu euphorisch. Auch viele Flüchtlingshelfer haben sich da sehr positiv zu geäußert. Es gab ganz selten und vereinzelt mal Zuschriften nach dem Motto, passt auf, der will euch einlullen und dann nimmt er den Frauen das Kopftuch weg. Also dass das eine Art staatliche Gesinnungsmaschine sei, aber das waren wirklich Einzelstimmen.
Und Reaktionen der Deutschen?
Die waren wesentlich vielfältiger und polarisierter. Es gab auch da sehr viele positive, wie gesagt, von Flüchtlingshelfern, auch gerade aus dem journalistischen Umfeld, sehr viele positive Rückmeldungen. Aber von den, nennen wir sie, besorgten Bürgern gab es dann eher das Gegenteil. Also was die Türken in Wien nicht geschafft haben, schaffen sie jetzt mit NTV, war so eine meiner Lieblingszuschriften. Also dass wir die Islamisierung Europas mit Eile vorantreiben würden.
Wenn es Hassbotschaften gibt oder auch Morddrohungen, ist dann so Ihre Haltung, Damit muss ich leben, damit muss ich klarkommen?
Tatsächlich schon. Also mich berührte es bisher vergleichsweise wenig. Es ist auch besser geworden. Das war sicherlich, als wir mit Mahaba angefangen haben, eine Zeit lang sehr massiv. Da kamen ja wirklich kübelweise Rückmeldungen und sehr kritische Rückmeldungen. Das hat sich ein bisschen seitdem tatsächlich normalisiert und beruhigt. Aber naja, das Netz ist halt anonym. Also und insofern, also ein Stück weit diese Anonymität strahlt natürlich auch auf einen dann ab, was die Reaktionen angeht, zumindest was mich betrifft.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
In der Serie Maraba haben sie Flüchtlingen auf Arabisch Deutschland erklärt. Aktuell erklären sie uns, was in Moscheen in unserem Land passiert. Für die meisten von uns ja eine unbekannte Welt. Darüber sprechen wir in der zweiten Stunde heute noch ausführlich. Fakt ist, sie sprechen Arabisch. Wo haben sie das gelernt?
Ja, in Syrien in den 90ern. Ich war damals bei einer Familie, Freunden meiner Eltern, die mich immer wieder eingeladen haben nach dem Motto, komm uns doch mal in Syrien besuchen, das ist so ein schönes Land. Und irgendwann habe ich gesagt, ja klar, dann komme ich. Also eben auch längere Zeit.
Als Teenager dann,
genau.
Oder wie alt waren Sie?
Ja, 16, 18, vor dem Abitur, nach dem Abitur. Also das hat sich so ergeben, dass ich in Syrien, dann später im Libanon und auch in Dubai war. Also ich bin immer dabei geblieben.
Aber es ist ja ungewöhnlich. Ich meine, andere gehen nach Frankreich, nach England, in die USA, Kanada, ja, Schüler. Und sie hat es dann gepackt in Damaskus.
Naja, aber es war wie gesagt Zufall. Ich glaube, wenn es eine Familie gewesen wäre, die aus Südafrika kam und immer gesagt hätte, komm doch vorbei, dann wäre es vielleicht Südafrika gewesen. Naja, klar, also dadurch, dass immer das Angebot im Raum stand und ich irgendwann gesagt habe, na gut, dann mache ich es halt, hat sich der Zugang letztlich ergeben.
Was war das für eine Zeit in Damaskus, als Sie da waren? Waren da schon viele Ausländer?
Überhaupt nicht. Ich vergleiche Damaskus damals in den 90ern so ein bisschen mit Nordkorea, vielleicht heute. Also ein Land, das vollkommen isoliert ist von der Außenwelt, das im Grunde keine Ausländer kannte. Es gab vielleicht ein paar ganz wenige Diplomaten, die damals im Land waren, aber die waren auch sehr unter sich, also im Stadtbild nicht sichtbar. Tourismus gab es de facto nicht, das war unbekannt, also zumindest Tourismus aus dem Westen. Es gab aus den umliegenden Ländern vielleicht ein paar Leute, die tatsächlich zu religiösen Tourismuszwecken, so würde ich es nennen, auch mal nach Damaskus oder nach Syrien gekommen sind. Das war eine andere Welt, das war ein bisschen wie eine Mondlandung. Tatsächlich ein sehr reiches Land, was die Kultur, Historie, Essen, Menschen also angeht, so habe ich das erlebt. Also sehr inspirierend, sehr bereichernd, auch vielfältiger, als man vielleicht auch heute denken würde, insbesondere was auch die religiöse Zusammensetzung angeht. Ich war bei einer christlichen Familie, das war keine muslimische Familie. 20% der Menschen in Damaskus sind Christen, also das denken ja viele hier gar nicht. Also es ist nicht so ein einheitlich muslimisch geprägtes Land gewesen, das verändert sich vielleicht auch langsam in manchen Bereichen. Also eine sehr prägende Zeit in der Tat.
Wie weh tut es Ihnen, Syrien so zu sehen, wie es heute dasteht?
Ach, in erster Linie ist das so ein Unglauben, wenn man auch weiß, wie gehirngewaschen die Leute damals in der Tat waren. Also es gab ja tatsächlich niemanden, der irgendeine Form von politischer Äußerung tätigen wollte. Oder das war einfach vollkommen tabu, vielleicht so ein bisschen auch wie in der DDR. Man hatte auch, glaube ich, wirklich die Sorge, dass die Spitze selbst in der eigenen Familie sitzen und so. Und dass das dann tatsächlich ein solches Maß an Gewalt freisetzen kann, wenn dieses Korsett irgendwann nicht mehr da ist und diese Angst offenbar egal ist, das überrascht mich bis heute sehr. Das hätte ich mir tatsächlich nie vorstellen können, dass sich das so entwickelt. Ja, und das ist tragisch. Also warum ist das so? Also das Land hätte irgendwie alle möglichen anderen Kapazitäten und Möglichkeiten gehabt, sich anders zu entwickeln. Das ist wirklich einfach nur schlimm und auch unter zivilisatorischen Gesichtspunkten, also was die Weltöffentlichkeit angeht, uns als Welt im 21. Jahrhundert, dass wir sowas sehenden Auges vor uns haben und da einfach nur alle zuschauen, das ist schon wirklich schlimm.
Wie schwer ist Arabisch?
Na, ich habe es ja wirklich nie gelernt im Sinne von, ich habe jetzt Arabistik studiert oder einen Übersetzerkurs oder irgendwie sowas gemacht. Ich habe es in erster Linie durch Praxis gelernt. Das ist, glaube ich, ein etwas anderer Weg. Und ich habe relativ früh eben sehr praktischen Zugang gehabt und Sprechsprache, also Umgangssprache gelernt. Es gibt Leute, mit denen ich gesprochen habe, die es tatsächlich studieren. Und da habe man ihnen gesagt, die ersten 10 Jahre sind die schwierigsten.
Diese Laute, die sind doch für uns sehr ungewöhnlich.
Ja, auch da heißt es, vielleicht habe ich auch da Glück gehabt, wenn man bestimmte Muskeln nicht bis zum Ende des Teenageralters ausbildet, dann wird man sie auch nie lernen können. Das kann sein, das sagen Wissenschaftler, das habe ich mir so zutragen lassen.
Und welche Form des Arabischen sprechen Sie jetzt? Ist das so ein allgemeingültiges, das viele verstehen?
Ich kann in erster Linie syrisches, also Schami-Arabisches, was man in Syrien, Libanon, Palästina, Teilen von Jordanien oder Jordanien spricht, und ganz gut Hocharabisch. Aber man lernt im Grunde immer zwei Sprachen, Dialekt und Hocharabisch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Als Schüler haben Sie in Syrien Arabisch gelernt. Die Sprache ist heute auch ein großes Pfund in Ihrem Job. Aber nach der Schule war Journalismus gar kein Thema für Sie. Sie haben Jura studiert. In Bayern, in Passau. Und als Sie 2015 Marabah gedreht haben, Ihre Serie für Flüchtlinge bei uns, haben Sie gesagt, Passau war Ihnen manchmal fremder als die arabische Welt.
Also es ging darum, ob das, was in Berlin gültig ist an kulturellen Dingen, die man neuen Zuwanderern, also muslimischen Zuwanderern gibt, ob das irgendwie überhaupt allgemein Gültigkeit hat. Und da hab ich gesagt, naja, das weiß ich nicht. Das Leben in Bayern ist eben auch schon grundsätzlich anders als das in Berlin. Und in der Tat, ich war vorher nie wirklich in Bayern. Also ich war ein, zweimal ganz kurz zu Besuch, dann aber auch im Allgäu, glaube ich, was nochmal anders ist. Und bin nach der Schule eben dann in Niederbayern, in Passau gelandet. Und war da schon über, ja, also was heißt vieles überrascht, es war einfach sehr, sehr anders. Die Sprache war anders, das Essen war anders, die Gebäude sahen anders aus, also muss ich keinem sagen. Aber für mich, der ich eben diesen Teil Deutschlands vorher tatsächlich eigentlich nicht wirklich kannte vom Bereisen und der da nie gewesen ist, war das schon überraschend, wie unterschiedlich manche Dinge in unserem Land doch sind, von einem Landesteil zum anderen.
Sie haben Jura studiert, auch abgeschlossen. Und dann anschließend aber entschieden, das ist dann doch nichts für mich. Warum nicht?
Ich habe ja mein erstes Staatsexamen, Diplom gemacht und war dann bei einer Bank. Also ich war während des Studiums schon in den Semesterferien häufiger in Praktika bei der Bayerischen Landesbank, bei der Norddeutschen Landesbank. Hatte anschließend auch die Möglichkeit, da zunächst einmal wieder anzuknüpfen nach dem Studium. War in London bei der Norddeutschen Landesbank. Ja, ich habe mich vorher eher, was so meine Berufswahl anging, ich würde sagen, ein bisschen treiben lassen und stellte dann fest bei den Dingen, die ich da machen musste im Alltag, dass mir das wirklich sehr wenig Freude und Spaß machte. Also ich weiß noch, ich sollte irgendwie ein Rating erstellen für Versicherungsanstalten im Vereinigten Königreich. Da musste man irgendwie nach 1000 Parametern und 100.000 Zahlen irgendwie versuchen, die in irgendein Ranking also nach Bonität und weiß der Geier was, ich kriege das heute gar nicht mehr auf die Reihe, die alle zu ranken. Und das fand ich fürchterlich. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich gedacht, das ist das, was du wirklich dein Leben lang tun willst. Ja, so war die Situation.
Wie ist es dann zu diesem Zufall gekommen, Konstantin Schreiber jetzt in der Medienwelt?
Naja, es war kurz vor dem Irakkrieg, dem zweiten Irakkrieg, also als die USA Saddam Hussein stürzen wollten und gestürzt haben. Es war ja relativ klar für die sich noch daran erinnern vielleicht, dass die USA diese Invasion wagen würden. Es war eher die Frage, wann. Das heißt, es gab auch für die Medien genügend Zeit, sich im Grunde darauf vorzubereiten. Und es war damals so, dass bei N24 jemand gesucht wurde, der Arabisch spricht, aber nicht Araber ist, weil man dachte, das wäre für die unabhängige Quellenanalyse oder für das unabhängige Zusammensuchen der Quellen gut und wichtig. Und da sagte jemand, ja, ich kenne da jemanden, der spricht Arabisch, der ist gerade aber da und da, aber den könnte man mal fragen. So. Und dann, ja, hat man mich gefragt und angerufen und eben auf dem Nährboden dessen, dass ich ja gerade ohnehin etwas haderte mit meinem beruflichen Dasein und mit dem Ranking, entschied ich mich, das kann ich ja mal machen. Ich war sehr jung, ich habe mit 22 mein erstes Staatsexamen gemacht. Das heißt, ich hatte auch so das Gefühl, ich war ja so schnell, jetzt kann ich mir mal die Zeit nehmen und zu sehen, was noch links und rechts möglich ist und passiert.
Aber das war jedenfalls sofort so, dass Sie gesagt haben, das könnte mich interessieren, das könnte meine Zukunft sein.
Es hat sich entwickelt. Ich saß da ja monatelang und eine ganze Weile hatte ich nichts zu tun und habe den ganzen Tag nur ferngesehen. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, das kann ich ja auch, was die anderen Leute hier machen, mal einen Beitrag schneiden oder so etwas und habe das dann angeboten. Und dann lief das sehr gut. Es waren, glaube ich, auch alle zufrieden. Mir hat Spaß gemacht und dann habe ich gedacht, ich verfolge das mal weiter.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Die arabische Welt ist Ihnen vertraut. In Beirut haben Sie nach Ihrem Volontariat für die Tageszeitung Daily Star gearbeitet, anschließend dann für die Deutsche Welle in Dubai. Berichten ohne Pressefreiheit, wie geht das?
Aber man muss schon sehr stark unterscheiden. Also im Libanon gibt es eine vergleichsweise vielfältige Presselandschaft. Ich würde sie nicht unbedingt unabhängig nennen, weil jedes Medium hat sozusagen seine Partei und seinen politischen Arm, für den es spricht. Also insofern ist Unabhängigkeit das falsche Wort, aber Vielfalt gibt es. Also man sucht sich das Medium raus, das man unterstützt, und dann kann man da sehr offen arbeiten oder sehr vielfältig arbeiten, kriegt auch Interviewmöglichkeiten, kann Geschichten machen. Also der Libanon ist da sehr spannend tatsächlich. Also das habe ich als sehr bereichernde Zeit erlebt, dort für die Zeitung auch im ganzen Land unterwegs zu sein, mit der Hisbollah zu reden oder mit der UN oder mit irgendwelchen christlichen Milizen und so. Sehr viel schwieriger war das in Dubai. Dubai selbst ist die gesamte Pressearbeit eigentlich komplett gesteuert. Also das heißt, wenn man in den Vereinigten Arabischen Emiraten irgendwas berichten will, dann kriegt man auch nur das, von dem irgendeine Presseagentur oder irgendein Presseamt denkt, dass es wichtig ist, darüber zu berichten. Also investigativ ist da ganz, ganz, ganz schwierig. Es gibt natürlich spannende Themen, gerade zum Beispiel eben die Arbeitsbedingungen der Arbeiter, die dort tätig sind, so wie in Katar, da wurde es ja manchmal tatsächlich thematisiert. So ist das ja auch in Dubai so, dass die unter ganz menschenunwürdigen Bedingungen da arbeiten müssen. Man könnte auch über Korruption, über Misswirtschaft, über alles Mögliche berichten, aber es geht eigentlich de facto nicht, weil man dann sofort ausgewiesen wird. Also das und man muss andererseits ja auch sagen, vielleicht wir auch gar nicht so das Rieseninteresse daran haben. Ich glaube, diese Menschenrechtsaspekte der Arbeiter, das ja, aber ansonsten, ich habe das ein, zwei Mal versucht, aus so Geschichten loszuwerden. Das war sehr schwierig. Also so nach dem Motto, na Gott, wenn die ihre Ölmilliarden irgendwie ihrem Cousin zustecken, was kümmert's uns? Also es ist auch thematisch ein bisschen weiter weg. Ansonsten war Dubai für mich natürlich in erster Linie auch so eine Art Drehkreuz, um von dort aus irgendwo anders hinzukommen. Ich war sehr viel in Nordafrika, Nordostafrika unterwegs, was ich als sehr inspirierend und bereichernd empfunden habe. Also die Reportagereisen nach Somalia, Sudan, Tschad. Ich war mehrmals in Tschad. Komoren, also da, das ist natürlich ein Radius, der dort erschlossen wird, wenn man da ist. Den kann man ansonsten nicht unbedingt so bereisen. Und das waren die wirklich interessanten Reportagereisen.
Welche Arbeitsbedingungen hatten Sie da?
Das war etwas basic. Also es war in der Regel meine Kamera und ich.
Als Ein-Mann-Team sozusagen?
Als Ein-Mann-Team, genau.
Gab es gefährliche Situationen?
Ich würde, glaube ich, heute nicht mehr nach Somalia fahren. Das war schon ein bisschen waghalsig. Schön war, als ich dann da ankam. Also man flog mit so einer Djibouti-Fluggesellschaft von Dubai nach Hargeisa, irgendwo in Somalia, mit so einer Antonov aus dem Jahr 1965. Würde ich heute vielleicht auch nicht mehr einsteigen. Und dann stieg man da irgendwo aus. Da lagen lauter tote Esel in der Landschaft rum. Irgendein zerschossener Mercedes holte einen ab und fuhr mich zum Hotel Ambassadeur. Da war das Dach leider abgebrannt. Also es regnete von oben rein, wenn es denn regnete. Und der Mensch vorne an der Rezeption sagte, man soll besser nicht nach draußen gehen. Auf der Treppe wurde vor einem Jahr der Schweizer Journalist erschossen, der da gewesen ist. Also das war alles wenig einladend und würde ich heute eben auch nicht mehr tun. Da liefen auch ständig Leute mit Maschinengewehren rum und ich dachte manchmal schon so, na Gott, wenn die dich jetzt erschießen oder wenn dich einer mitnimmt, es wird ja nicht mal einer mitkriegen. Ja, das ging mir ein, zwei Mal durch den Kopf tatsächlich.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit der NTV-Serie Marabah Ankommen in Deutschland haben Sie Flüchtlingen auf Arabisch unser Land erklärt. Mit Ihrem Moschee-Report erklären Sie uns jetzt, was bei Freitagsgebeten in Deutschland passiert. Sie sind letztes Jahr mehrere Monate lang in Moscheen gegangen. 13 haben Sie besucht. Offiziell als Journalist?
Also ich habe mich jetzt nicht undercover dahin begeben, im Sinne von, ich klebe mir einen Schnauzer auf und male mich dunkel an, um nicht aufzufallen. Also ich bin da, anders gesagt, es ist mir vorher ganz häufig in meinen Begegnungen mit Imamen und Islamverbänden immer wieder gesagt worden, die Moscheen sind öffentliche Orte, jeder ist willkommen. Und da habe ich gesagt, dann nehme ich die beim Wort, dann gehe ich da jetzt einfach hin und höre mir das an. Also insofern war ich da nicht verdeckt und ich habe mich nach den Predigten auch immer als Journalist zu erkennen gegeben, weil ich ja mit den Imamen darüber sprechen wollte, was ich gesehen und gehört habe. Nein, insofern war das recht offen.
Haben Sie andere Dinge gehört, wenn Sie jetzt nicht erkennbar waren, ja, oder mit Kamera da waren?
Ja, es war tatsächlich so, dass wenn ich Gespräche hatte mit den Moscheen und gesagt habe, wir möchten mit der Kamera hier drehen, da wurde ich einmal gefragt, na, worüber sollen wir denn dann predigen? Wir könnten ja auch über die Jungfrau Maria sprechen. Ich sagte, ja, das ist jetzt nicht Sinn der Sache, dass ich Ihnen sage, darüber sollen Sie hier bitte predigen, wenn wir kommen. Ein anderes Mal war es so, dass hier in der Dar es Salaam Moschee in Berlin ein Prediger aus Tunesien da war, der Mitbegründer der islamistischen Partei in Tunesien und dann hier aber in Berlin eine wahnsinnig integratorische und freundliche Predigt gehalten hat, dass ich stutzig wurde. Wir haben dann nochmal jemanden in inkognito hingeschickt, ein oder zwei Wochen später, und da hörte sich die Predigt doch deutlich anders und wertkonservativer an. Insofern, ja, ist das sicherlich so, wobei ich da immer sagen muss, man darf da auch nicht kritischer sein als bei anderen Bereichen. Es soll ja auch Politiker geben, die vor der Kamera was anderes sagen, als wenn die Kamera nicht dabei ist. Das gehört zum journalistischen Handwerk, Mittelwege und Techniken zu finden, dem auf den Grund zu gehen.
In Ihrem Buch analysieren Sie die Predigten sehr genau. Ja, sehr dezidiert, auch zusammen mit Islamwissenschaftlern. Haben Sie die Reden aufgezeichnet dann oder haben Sie die hinterher bekommen?
Ja, ich musste sie schon aufzeichnen. Sie sind ja nicht verfügbar, beziehungsweise die, die zur Verfügung gestellt wurden, etwa auf der DITIB-Website, stimmten nicht mit dem überein, was in der Moschee gepredigt wurde.
Wie haben Sie die Moscheen ausgesucht?
Zufällig. Ich habe zunächst überlegt, welche kennst du denn, in die du mal gehen könntest? Also die repräsentativen Bauten, die vielleicht viele von uns aus den Großstädten kennen, die auch erkennbar sind. Dann habe ich zum Beispiel syrische Flüchtlinge, zu denen ich ja nun viel Kontakt hatte, gefragt, wo geht ihr denn hin zum Predigen? Dann sagten die ja so im ersten Stock hinterm Penny in dem alten Industriegebäude, da ist eine Moschee, oder in der Tiefgarage in Hamburg, wo wir jetzt auch eine Ausgabe von dem Moschee-Report gedreht haben. Oder zum Teil einfach ergoogelt und geguckt, was gibt es da für Treffer? Ist da wirklich eine Moschee? Häufig war dann gar keine da, oder es war eine, wo gar keine mehr verzeichnet oder wo noch keine verzeichnet gewesen ist. Das war tatsächlich die erste Hürde dann auch überhaupt, sich da kundzumachen, welche Moscheen gibt es eigentlich.
Tiefgarage, der Raum hinterm Penny, das klingt jetzt nicht nach tollen Bedingungen.
Aber das ist die durchschnittliche Moschee in Deutschland. Das ist auch etwas, was ich aus den Recherchen mitgenommen habe. Die durchschnittliche Moschee in Deutschland ist nicht der repräsentative Bau mit Kuppel und Minarett. Die durchschnittliche Moschee ist das ehemalige Wohnzimmer, ist die alte Fabrik, ist die Tiefgarage, ist der Keller. So sieht der normale muslimische Gebetsraum in Deutschland aus.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Die durchschnittliche Moschee in Deutschland ist das ehemalige Wohnzimmer, die alte Fabrik, die Tiefgarage, der Keller. Das haben Sie bei Ihren Besuchen von Freitagsgebeten letztes Jahr so erlebt. Darüber berichten Sie in Ihrem Buch Inside Islam und auch in Ihrer Miniserie auf Tagesschau 24. Wie haben Sie sich in der Moschee verhalten?
Ja, da war ich ein bisschen schlecht vorbereitet, muss ich sagen, als ich das erste Mal in eine Freitagspredigt gegangen bin. Natürlich war mir das irgendwie klar, weil ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass der Teil natürlich kommen wird. Und blöderweise war es dann auch an dem Tag so, es war richtig voll, da waren noch bestimmt 1000 Leute in der Moschee und in der Mitte des Raumes war noch ein Platz frei. Man winkte mich also dann dahin. Ich saß in der Mitte des Raumes, auf einmal stehen alle auf und werfen sich zu Boden. Habe ich natürlich überlegt, Mensch, schmeißt du dich jetzt auch auf den Boden? Und habe gedacht, nee, das will ich nicht. Also das, diese Art von Verstellen und da so zu tun, als sei ich jetzt auch irgendwie hier ein muslimischer Gläubiger, das will ich nicht machen, und blieb dann eben stehen, während sich alle anderen auf den Boden warfen. Das muss ein ganz putziges Bild abgegeben haben, vor allem, weil dann natürlich wirklich alle Leute geschaut haben. Ich habe dann meinen Rucksack genommen und bin dann so vorbei an den Leuten, also habe gesagt, Entschuldigung, kann ich mal vorbei, und bin dann rausgegangen. Aber es war eben mitten im Gebet, deswegen hat auch keiner was gesagt. Ich habe nur gemerkt, dass doch einige sehr irritiert waren.
Sie haben sich die Freitagspredigten ausgesucht. Warum die?
Naja, sie nehmen schon eine zentrale Rolle ein, weil es eben für männliche Muslime verpflichtend ist, am Freitagsgebet teilzunehmen. Für Frauen ist es fakultativ, das heißt, es gibt manche Moscheen, in denen gibt es Gebetsräume für Frauen, in ganz vielen gibt es die nicht. Das heißt, die Frauen können dann da nicht beten, die beten zu Hause, aber für die Männer ist es verpflichtend. Und in der Tat, auch von meinem Eindruck her, ist es so, dass es keinen anderen Ort in Deutschland gibt, an dem Muslime so vieler unterschiedlicher Schichten und Herkünfte sich regelmäßig an einem Ort treffen. Da ist der Junge, der Alte, da ist der Flüchtling, der Geschäftsmann, da ist der türkischstämmige Polizist, genauso wie, keine Ahnung, ehemalige Milizionär aus dem Irak. Also es ist tatsächlich, da ist der Querschnitt der Muslime in unserem Land.
Heißt, übers Gebet hinaus hat die Moschee noch eine weit größere Bedeutung, sich da zu treffen.
Naja, zumindest strahlt es von da aus, was auch da an Weltbild gegeben wird, auch über die Personen hinaus, die einfach physisch da sind. Es gibt natürlich Leute, die dann eine sehr distanzierte Einstellung zu haben. Ich habe ja mit vielen auch darüber gesprochen, die das vielleicht jetzt nicht als handlungsrelevant unmittelbar für sich betrachten, was dort gepredigt wird. Aber andererseits, wenn man jeden Freitag wieder einen solchen Sermon präsentiert bekommt, das macht schon was mit einem. Das merke ich ja auch. Und was ich auch sehr spannend fand, Wir verbinden ja mit Gottesdienst so was sehr Besinnliches, so was Ruhiges, was Sphärisches. Ja, das stellte sich in allen Moscheen, in denen ich gewesen bin, vollkommen anders dar. Da herrschte ein Wahnsinnslärm. Es wurde gebrüllt, es wurde geschrien, da wurde geschimpft. Der Prediger fuchtelt. Also auch das.
Wie treten diese Imame auf?
Ja, das ist was anderes. Also ich denke ja manchmal auch, Mensch, was hast du denn eigentlich geglaubt, was da passiert und wie das sein würde? Und ich ertappe mich dann ganz häufig, dass ich so denke, na, irgendwie habe ich es mir wie so einen christlichen Gottesdienst vorgestellt, von der Gesamtermutung, auch so ein bisschen von den Inhalten. Da muss man sagen, das hat nichts miteinander zu tun.
Wenn in Deutschland ein Anschlag passiert ist, ein Attentat, und Islamisten stecken dahinter, ja, sind dafür verantwortlich, wird das thematisiert?
Naja, ich muss ja immer dazu sagen, ich habe ja wirklich mir einen engen Raum gesteckt. Das sind die Moscheen zu den Freitagsgebeten und ich kann nur über die sprechen, in denen ich tatsächlich gewesen bin. Es ist eben keine wissenschaftliche Untersuchung, sondern es ist eine journalistische Reportage. Also auf Grundlage dessen und über diese Erfahrungen spreche ich. Ich bin nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz, auf den Weihnachtsmarkt in einer Moschee in Berlin gewesen und da spielte es verklausuliert eine Nebenrolle. Es wurde nicht ausdrücklich der Anschlag genannt, auch nicht die Hintergründe oder die Gesamtumstände, sondern es wurde nur gesagt, hier wurden vor kurzem Menschen getötet und es würde jetzt wieder Leute geben, die das benutzen würden, um gegen den Islam zu agitieren. Und dann sagte der Imam aber im nächsten oder übernächsten Satz, die größte aller Gefahren ist die Weihnachtsgefahr. Was natürlich vor dem Hintergrund, dass es ein Anschlag auf den Weihnachtsmarkt war, für mich besonders perfide erschien.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Nach Ihrem Besuch von 13 Freitagsgebeten in Moscheen bei uns im letzten Jahr, welches Bild wird da von Deutschland vermittelt?
Ja, das ist das, was ich schon erlebt habe, dass eher vor dem Leben in Deutschland gewarnt wird. Da sagten auch einige der Experten, mit denen ich gesprochen habe, das ist ein typisches Diaspora-Phänomen. Menschen, die woanders im Ausland sind, dass ein Ausland, das vollkommen anders ist als sie selber, die machen die Reihen dicht, so wurde es da gesagt. Also man schottet sich nach außen hin ab. Das war auch teilweise explizit der Fall. Einer der Imame sagte einmal, ihr seid eine Diaspora, wir sind eine Diaspora. Da wurde auch zum Teil ausdrücklich gesagt, macht euch nicht mit diesem Land gemein, sind denn Weihnachten und wie hieß es? Sonnenblumenkerne ein Teil von uns? Nein, sind sie nicht. Also teilweise tauchen auch so Bilder auf, wo man denkt, wie kommt er denn jetzt da drauf? Oder es wurde auch einmal explizit gesagt, ihr könnt nicht Muslime und Demokraten sein. Also das war schon deutlicher und auch eben zog sich so durch die Predigten insgesamt durch, mehr als ich es erwartet habe.
13 Freitagspredigten behandeln Sie im Buch. Wie viele waren davon deutschlandfreundlich?
Deutschlandfreundlich keine einzige. Es gab zwei, die waren nicht ganz schlimm, so würde ich sagen. Aber 11 waren wirklich, also wenig hilfreich fürs Zusammenleben bis hin zu wirklich total, also bis hin zu abzulehnen, weil sie rassistisch und antisemitisch waren.
Wie fällt denn auch die Analyse der Islamwissenschaftler aus, mit denen Sie zusammengearbeitet haben?
Naja, interessant in dem Kontext ist, dass sehr viele Islamwissenschaftler, die ich angefragt habe, nicht bereit waren, sich mit mir über die Predigten zu unterhalten. Ich konnte teilweise nicht rekonstruieren, warum, weil die sich hartnäckig dann nicht mehr gemeldet haben. Die wollten also die Predigten, sie haben zuerst geantwortet, wollten die Predigten zugeschickt bekommen und haben sich dann nie wieder gemeldet. Ich habe dann teilweise sehr hartnäckig hinterher telefoniert und bei der Mehrzahl, das waren tatsächlich die Mehrzahl, habe ich keine Antwort mehr bekommen. Eine Islamwissenschaftlerin hat mir dann tatsächlich geantwortet und hat geschrieben, sie habe die Befürchtung, dass diese Predigten die Gräben vertiefen und es sei ja bekannt, dass die Imame eher konservativ seien in Deutschland, was ich schon bezeichnend fand. Und sie riet mir indirekt, das Buchprojekt fallen zu lassen, wo ich sagte, na, das kann ja nicht das Ergebnis sein, dass ich irgendwas, was ja, es sind ja nicht meine Inhalte, sondern die Sachen werden ja tatsächlich in Deutschland so gepredigt, dass ich die nicht öffentlich mache aus Angst, die Gräben werden sich vertiefen, weil man ja weiß, dass es in Moscheen so ist. Und es haben dann tatsächlich nur sehr wenige Islamwissenschaftler sich bereit erklärt, eine Minderheit mit mir das zu besprechen.
Wie viele Moscheen gibt es in Deutschland? Ist das überhaupt klar, wenn es so versteckte Räume gibt?
Das weiß man nicht. Es gibt ja auch keine Registrierungspflicht für Moscheen. Man muss sich nicht anmelden. Das ist Teil der Religionsfreiheit. Wenn jemand beschließt, er macht jetzt eine Moschee auf, kann er das zu Hause machen, indem er muss ja nicht mal einen Teppich auslegen. Er muss einfach sagen, das ist jetzt eine Moschee. Ein Raum muss auch nicht geweiht werden, um eine Moschee zu sein.
Und der Verfassungsschutz hat da auch keinen Überblick?
Nicht, wie man es mir mitgeteilt hat. Ich habe gefragt, ob sie eine Liste haben. Da war die Antwort, man dürfe keine Listen führen, weil das ja heißen würde, dass Moscheen pauschal verdächtig seien.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Ihren Moschee-Report gibt es als Buch und als Serie auf Tagesschau 24. Bei den Freitagsgebeten, die Sie letztes Jahr besucht haben, hatten Sie den Eindruck, dass Sie eher für Abschottung stehen, weniger für Integration. Würden Sie sich wünschen, dass Imame die Predigt auf Deutsch halten?
Ich bin Journalist und kein Politiker, also erstmal fordere ich nichts. Jetzt haben Sie natürlich auch nicht nach Forderungen, sondern nach Wünschen gefragt. Als Journalist kann ich sagen, was mir aufgefallen ist und was ich vielleicht als problematisch empfunden habe. Und natürlich ist es ja bezeichnend, dass sich jemand hinsetzen muss, wirklich mit großem Aufwand die Sachen zusammentragen muss, übersetzen lassen muss, in einem Buch veröffentlichen muss, damit wir im Grunde erstmalig überhaupt darüber sprechen können, was da an Inhalten denn überhaupt verbreitet wird in einer normalen Moschee. Das sollte uns schon zu denken geben, wenn die Barriere, da einen Austausch und einen Dialog beginnen zu können, so groß ist. Ja. Ich glaube, es würde in vielerlei Hinsicht helfen. Transparenz ist gut, weil sie der Mehrzahl der Muslime, die ja eben tatsächlich in erster Linie hier ein friedliches und gutes Leben führen wollen, die Möglichkeit gibt, einen Einblick in ihre Welt zu gewähren und andererseits uns dann auch die Möglichkeit gibt, das zu verstehen. Was man versteht, das ängstigt einen auch nicht mehr so und verflüchtigt dann vielleicht auch unwohle Gedanken, die manche haben. Und es führt natürlich auch dazu, dass manche Menschen, die vielleicht so krude Weltansichten haben und die da predigten, darüber nachdenken müssen, ob sie das denn wirklich sagen können.
Sie haben auch ganz viele junge Leute da getroffen. Heißt das, die gehen da nicht zur Schule, sondern in die Moschee an dem Freitag?
Erstmal muss man sagen, diese jungen Menschen, diese Schüler, es waren wirklich Schüler im Alter zwischen vielleicht 10 oder 11 und 16 Jahren, die waren in jeder Moschee, in der ich gewesen bin. Und zwar nicht ein oder zwei, sondern in großer Zahl. Das ist mir immer wieder aufgefallen. Und ich habe es einmal gesehen, dass tatsächlich aus der Schule Gruppen von Schülern rübergegangen sind in die Moschee. Also Freitagmittag, ne? Und das war keine Ferienzeit, sondern es war Schulzeit. Wo ich mich gefragt habe, wie läuft das? Ist das in Abstimmung mit der Schule, mit den Eltern? Wie kann das sein? Das war für mich eine ganz frappierende Erfahrung und die hatten Baseballcap auf, hatten einen Rucksack um, aber packten dann den Koran aus und fingen an, den Koran zu rezitieren. Was mir eben dadurch den Kopf schoss, ist ganz klar, naja, da ist eine Entscheidung gefallen. Ja, die Moschee ist wichtiger als die Schule.
Haben Sie Deutsche getroffen?
Interessanterweise eigentlich nicht. Das hat mich auch wiederum überrascht. Ich kann mich nur an eine Moschee erinnern, hier in Berlin, im Wedding, wo ich sicher war, dass es Deutsche sind, weil ich es am Slang, am Berliner Dialekt gehört habe und vom Aussehen her, also die Gesamterscheinung, da konnte ich sagen, das sind wirklich Berliner. Das waren ein paar junge Bodybuilder, aber ansonsten habe ich nirgendwo, also diese Konvertiten, von denen wir ja auch reden, die angeblich in großer Zahl irgendwo sind, ich habe sie nicht gesehen.
Also ist doch eine große Scheu da, oder? Von unserer Seite einfach mal so in eine Moschee zu gehen.
Ja.
Zumal, wenn wir gar nicht wissen, auf welchem Hinterhof vielleicht tatsächlich jetzt gerade ein Treffpunkt ist.
Nee, es ist schon komisch. Also wenn man irgendwo eine knatternde Tür aufmachen muss, dahinter lugt, um zu schauen, ist hier eine Moschee. Also das hat natürlich, ja, und da muss man ja andererseits auch ehrlicherweise sagen, es macht ja auch was mit den Menschen, die da hingehen. Also dieses Gefühl, Außenseiter zu sein, nicht auf Augenhöhe mit anderen Menschen in diesem Land zu sein, vielleicht nicht so akzeptiert zu werden, das verfestigt sich natürlich, wenn man seinen Gottesdienst, und ich respektiere das sehr, also ich finde, das ist ja was sehr Intimes und was sehr Privates. Ich respektiere das, wenn Menschen eine Religiosität haben. Ich bewundere das zum Teil auch sehr an Muslimen, wie sehr die da wirklich dran glauben und das auch leben. Aber das macht natürlich etwas, wenn man sieht, das ist im Grunde was Schmuddeliges oder das ist irgendwas, das ist nicht so akzeptiert. Das findet im Winter in kalten Kellern statt. Also das bedingt sich alles gegenseitig.
Grimme-Preis, Tagesschau, ZAP, Moschee-Report im Fernsehen und als Buch, Vater geworden. In den letzten 2 Jahren wird Ihnen manchmal ein bisschen schwindelig bei Ihrem Leben?
Ach, das war alles schon wesentlich stressiger. Im Moment finde ich es eigentlich recht entspannt.
Okay, Sie kriegen ein Geschenk von uns.
Oh Gott, ich hoffe jetzt kein Koran oder so. Ich glaube, ich weiß schon, was es ist, das sehe ich in der Form. Also wenn das jetzt keine Tasse ist, bin ich überrascht, sagen wir mal so.
Es ist eine Tasse und zwar bin ich draufgekommen, Sie sind so ein Weltenerklärer. Und für mich die Erklärerin.
Ach, die Sendung mit der Maus.
In der ARD. Na, ist herrlich. Die Maus. Und deshalb eine große Maustasse für Sie.
Vielen Dank.
Und ich dachte auch neu in der Tagesschau-Redaktion, es ist immer gut, wenn man für einen Kaffee eine Tasse hat.
Mit dem eigenen Branding, meinen Sie?
Von dem alle wissen, das ist die vom Konstantin Finger.
Ja, das stimmt. Ja, vielen Dank. Da habe ich auch Verwendung für, in der Tat.
Ich danke Ihnen. Danke, alles sehr. Gute.